Bevor wir starten, wie immer ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast unterstützt und es möglich macht, dass ich für euch jede Woche so tolle Gäste einladen kann. Der Februar steht wieder einmal ganz im Zeichen der Liebe, denn am 14. ist Valentinstag. Ein schöner Reminder, wie ich finde, die Liebe jeden Tag mehr in unser Leben einzuladen. Nicht nur anderen, sondern auch uns selbst gegenüber. Und bevor du wie üblich Blumen verschenkst, mach dir selbst und den Menschen, die dir am Herzen liegen, in diesem Jahr doch eine Freude mit deinen persönlichen Lieblingsprodukten von Koro. Zum Beispiel mit besseren Snacks für unterwegs als immer nur schnöde Schokolade. Oder du schmeißt ein Dinner und probierst eines der zahlreichen Lieblingsrezepte aus. Ich schenke meinem Körper in diesem Monat den Bio Aloe Vera Direktsaft. Der ist mega unterstützend für den Darm, schmeckt super erfrischend, beinhaltet weder Zucker noch sonstige Inhaltsstoffe und er kommt sogar in Glasflaschen. Sozusagen mein Liebesbeweis an meinen eigenen Körper. Schau dich im Shop in Ruhe um. Das Online-Sortiment ist gigantisch. Auch ich entdecke jeden Monat irgendwas Neues und ich freue mich einfach wie Bolle über diese Zusammenarbeit. Vor allem, weil auch du was davon hast. Auf www.koro.com gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, wieder 5% aufs komplette Sortiment. Also, viel Spaß beim Shoppen. Jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Februar mit dabei seid. Wie immer hoffe ich in diesem Moment an einem schönen oder auch an einem sicheren, warmen und fröhlichen Ort. Und ja, wunderbar, dass ihr euch diese Stunde schenkt. Mein Gast in dieser Woche ist die junge Assistenzärztin Samira Pezeshkian. Samira stammt aus einer iranischen Familie von Medizinern. Ihr Vater ist Kinder- und Jugendpsychiater, ihr Großvater war ebenfalls Psychiater, Neurologe und der Begründer der sogenannten positiven Psychotherapie. Während ihres Medizinstudiums litt Samira über 2,5 Jahre unter einer Reihe von sehr belastenden körperlichen Beschwerden, für die niemand eine Lösung hatte und lange Zeit auch keine Erklärung. Das Leben wird immer mehr zum Leiden, bis sie ihrer Geschichte einen entscheidenden Richtungswechsel verleiht. Anstatt die Schmerzen loszuwerden, wendet sie sich ihnen zu, schafft Raum zwischen sich und dem Leid und lernt schrittweise ihre Symptome besser kennenzulernen und zu betrachten als Begleiter bzw. Komplizen. Dieser Shift führt zu einer radikalen Veränderung ihrer Leidenssituation. Über ihre persönlichen Erfahrungen und ihre wichtigen Erkenntnisse hat sie auf Basis ihres Wissens als Medizinerin ein Buch mit dem Titel »Der Schmerz und seine Komplizen« geschrieben und sie leistet damit einen, wie ich finde, enorm wertvollen Beitrag für alle Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden und das sind nicht wenige. Liebe Samira, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf.
Es gibt unendlich viele Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Ich habe aus deinem Buch einen Report gezogen des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt, woraus hervorgeht, dass in Deutschland, und die Zahl hat mich wirklich umgehauen, mehr als jeder fünfte unter 30 an einer chronischen Erkrankung leidet. Das ist ja unglaublich.
Ja, total. Also weil die Zahl, dass also über 60 sind es ja hat jeder zweite mindestens eine chronische Erkrankung, häufig aber mehrere chronische Baustellen, würde man sagen. Aber die Zahl, dass es jeder fünfte unter 30 ist, also 20%, eine sichtbare oder unsichtbare chronische Erkrankung hat, finde ich, hat mich auch sehr erschreckt. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher liegt als bei diesen 20%.
Unter chronischen Schmerzen zu leiden bringt eine unglaubliche Palette an Zusatzleiden mit sich. Über die werden wir in der nächsten Stunde ein bisschen sprechen. Ich würde aber tatsächlich auch bei dir zum Einstieg gerne, wenn du Lust hast, nochmal eine kleine Reise machen ins Jahr 2018, wo deine Odyssee, die dich ja letztendlich dann auch jetzt heute hierher geführt hat, in unser Gespräch und in das Buch, das du geschrieben hast, in deine Arbeit, wie diese Odyssee begann und mit was du in diesen 2,5 Jahren zu kämpfen hattest.
Mhm. Genau, also es war Februar 2018, als meine sogenannte Gesundheitsachterbahn begonnen hat. Ich war mitten im Medizinstudium. Ich hatte, glaube ich, ein halbes Jahr vorher erst begonnen mit dem Studium und hatte immer wieder plötzlich nach dem Essen Bauchschmerzen. Und habe mir erst nicht viel gedacht dabei und dachte, wahrscheinlich habe ich irgendwas Falsches gegessen oder auch vielleicht ist es auch einfach der Stress des Medizinstudiums. Aber die Schmerzen sind einfach nicht weggegangen. Und zusätzlich zu diesem Schmerzen war ein unglaubliches Völlegefühl nach dem Essen und so eine Appetitslosigkeit und Übelkeit, die mit einherging. Und die ersten Schritte waren natürlich ganz normal. Ich war da in England zu der Zeit, also einen Hausarzt zu besuchen, verschiedene Bluttests zu machen und zu schauen nach den häufigeren Übeltätern, die leichten Lösungen. Und aber man hat nichts gefunden, immer wieder. Und das war etwas, was sich ja über die nächsten 2,5 Jahre immer wieder durchgezogen hat, dass ich immer zum Arzt gegangen bin und die gesagt haben, die gute Nachricht ist, wir sehen nichts Schlimmes. Und ich sage das immer zu meinen Patienten auch, dass es eine gute Nachricht gibt, dass man nichts Schlimmes sieht, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Und die schlechte Nachricht ist, dass das Problem nicht behoben ist.
Genau.
Und natürlich mit der Konstellation, junges Mädchen, viel Stress durch das Studium und so weiter, haben natürlich auch viele diese Diagnose einer psychosomatischen, also dass es etwas Psychosomatisches sein könnte, in den Raum geworfen, was ich auch gut verstehe und was ich als Arzt vielleicht auch getan hätte. Und genau, aber das hat halt leider auch nicht ausgereicht. Und dann in den nächsten 2,5 Jahren habe ich wirklich alles durchprobiert, von Veränderungen mit der Diät. Also teilweise habe ich nur noch Reis und ein bisschen Brokkoli und Hähnchen gegessen, weil ich nicht mehr Gluten essen durfte, kein Zucker, keine Laktose und so weiter und so fort. Homöopathie habe ich probiert, traditionelle chinesische Medizin, mehrere Gastrospiegelungen und Medikamente und.
Du hast 15 Kilo verloren in der Zeit, ne?
Genau. Ja, genau. Das kam mit der Zeit dann, dass man natürlich, wenn man immer schmerzt, also meine Schmerzen waren immer nach dem Essen, das heißt, dann hat man natürlich irgendwann auch keine Lust mehr zu essen, da die Schmerzen nicht da waren, wenn ich nicht gegessen habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Diagnosekriterium, auch bei dieser Erkrankung, mit der ich dann irgendwann diagnostiziert worden bin. Und zu dieser Diagnose, da kam es erst Mitte 2020. Und da hatte ich das Glück irgendwann, dass man das herausgefunden hat.
Man hat dann etwas festgestellt, was nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt haben, nämlich das sogenannte Dunbar-Syndrom. Wem war das zu verdanken, diese Diagnose?
So eine Kombi. Also teilweise Grey's Anatomy, teilweise ein Großonkel, der immer wieder gesagt hat, ich habe das im Fernsehen gesehen, das ist es, das beschreibt deine Symptome zu 100%. Und aber auch den Ärzten, die wirklich nicht aufgeben wollten und mir wirklich auch mir auch vertraut haben und mitgegangen sind mit diesem Bauchgefühl. Also wahrscheinlich muss ich das jetzt erklären, wenn ich sage mit Grey's Anatomy auch. Deshalb, Wir hatten irgendwann eine Show gesehen und es war tatsächlich auch ein Fall, der genau diese Beschwerden hatte wie ich. Immer nach dem Essen die Schmerzen, die Übelkeit, der Gewichtsverlust und. Und als wir es nachgeguckt haben, hat das halt alles gepasst. Und tatsächlich ist es aber eine etwas schwierige Diagnose zu stellen. Die kann entweder im Ultraschall oder durch eine Bildgebung, also MRT oder CT, gezeigt werden. Bei mir war es aber im Ultraschall initial nicht sichtbar. Und das heißt, mein erster Gastroenterologe hatte auch direkt daran gedacht, was super ist und sehr, sehr schnell war. Müssen einfach viele Bedingungen im Platz sein. Also man muss in der richtigen Lage sitzen, ausatmen, das Gerät muss super sein und. Mhm. Und im MRT hat man es eigentlich relativ früh gesehen, nur man wusste nicht, dass man danach sucht. Mhm. Und deshalb ist das erst 2 Jahre später dann, als sie die alten Bilder gesehen haben, gesagt haben, da ist was. Und da nochmal dran geguckt haben, weil die OP selbst ist relativ simpel. Es ist nur die Diagnose, die lange dauert. Ich war mit meinen 3 Jahren auch noch weitaus unter dem Durchschnitt. Die Diagnosestellung braucht die mindestens 7 Jahre, um gestellt zu werden.
Da ist der Magen nicht gut durchblutet. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, sehr gut. Also das ist im Prinzip, dass die Blutversorgung, die durch eine Abzweigung der Aorta, den Truncus celiacus, versorgt wird, diese Abzweigung ist von außen durch ein Ligament zerquetscht. Und das heißt halt, dass man statt 100% Blutversorgung zum Magen dann nur noch 50% zum Beispiel hatte oder sogar noch auch weitaus weniger. Und das erklärt auch, warum man dann immer die Schmerzen nach dem Essen hat und nicht vor dem Essen, weil vor dem Essen reichen 50%. Oder kann man noch mit leben. Aber das heißt, deshalb sind die Schmerzen auch, werden oft genannt wie Herzinfarktschmerzen im Bauch, weil das Gefühl das gleiche ist, wie wenn man keine Blutversorgung zum Herzen hat. Nur, dass man weiterleben kann.
Als man dir gesagt hat, weil das ist eine Diagnose, die ich nicht nur von mir kenne, sondern auch von immer wieder von Klienten höre, mit denen ich arbeite, als man dir gesagt hat, das ist psychosomatisch, was hat das gemacht mit dir? Wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
Das ist spannend. Also ich bin ja in der Familie aufgewachsen, von überall um mich herum sind Psychiater. Und dennoch fand ich, das war meine erste Antwort, die meine Patienten auch immer sagen, das ist nicht psychosomatisch, ich habe mir das nicht eingebildet, ich habe das wirklich.
Und das ist ein super wichtiger Punkt, den müssen die Menschen kapieren, deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum.
Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn es auch psychosomatisch bedingt ist, dann ist das nicht weniger wert oder weniger schmerzhaft oder die Symptome sind anders, weil die Symptome mimiken ja anderen Erkrankungen komplett. Zum Beispiel, was super spannend ist, 25% aller Krampfanfälle sind psychosomatisch bedingt. Und das sind genau die gleichen Symptome wie von einer normalen Epilepsie. Das sind minimal ganz kleine Hauchnuancen, wo man sagen kann, das könnte vielleicht was anderes sein. Mhm. Und damit will ich nur als Beispiel sagen, dass psychosomatische Beschwerden nicht weniger schmerzhaft sind. Auf gar keinen Fall. Nur, ich finde die Entscheidung aber dennoch wichtig, denn der Schlüssel zur Behandlung ist ein anderer.
Absolut.
Und deshalb muss man das auch unterscheiden und muss man gucken. Aber bevor man diese Diagnose gibt, dass etwas psychosomatisch ist, muss man aber auch sicher sein, dass es nicht etwas anderes sein kann. Also da muss man halt ganz genau gucken. Genauso wie wenn jemand angeklagt ist, kann man ihn ja erst bestrafen, wenn man sicher ist, dass wirklich auch alles sonst andere abgedeckt worden ist. Und ich glaube, der Punkt, den ich immer mache und deshalb das war auch der Wunsch meines Buches oder der Fokus des Buches, ist zu sagen, dass der Körper und die Psyche sind eigentlich untrennbar. Und egal, ob die Erkrankung psychisch oder somatisch bedingt ist. Und meine Erkrankung, die eine somatische Ursache hatte, war nach der OP waren die Schmerzen nicht sofort weg. Mhm. Obwohl die mechanische Reparatur vollzogen worden ist. Und das ist ja ein perfektes Beispiel dafür, dass das Schmerzgedächtnis und dass die Psyche so hoch aktiviert worden ist, dass ich weiterhin diese Schmerzen erlitten habe. Und deshalb hänge ich mich bestimmt aus dem Fenster, wenn ich das sage, aber ich stehe dazu, dass die Frage nicht, bei einer chronischen Erkrankung ist die Frage nicht, ob die Psyche in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern nur wann und wie viel.
Mhm. Komm, dann lass uns mal einsteigen, weil das Schmerzgedächtnis ist so, ich bin ja sowieso ein großer Fan des Körpers, weil der Körper einfach so ein geniales Kunstwerk ist und wie genial, das erkennt man gut am Schmerzgedächtnis. Nachdem du vom Fach bist, freue ich mich ganz besonders, dass du es erklärst. Also, was genau ist das Schmerzgedächtnis und wie funktioniert es?
Also, wenn der Körper über lange Zeit immer wieder Schmerzen erfährt, dann lernt er in Anführungszeichen, also sowohl der Körper und das Nervensystem, auf diese Schmerzreize überempfindlich zu reagieren. Das heißt, das Gehirn speichert den Schmerz durch diese wiederholten negativen Erfahrungen ab und tut die wie in so eine Schublade rein und wird dadurch empfindlicher für kommende Schmerzsignale.
Sensibler sozusagen, ne?
Genau, also es wird sensibler. Das heißt, es ist ein bisschen wie so ein Körper, der sonnenverbrannt ist, der dann auf leichteste Berührungen schon mit Schmerzen reagiert, wohingegen vielleicht vorher ein Tritt erforderlich gewesen ist. Und das limbische System, was unter anderem unsere Emotionen auch mit beeinflusst, spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dadurch, also weil die Angst und unsere Sorgen diese Schmerzwahrnehmung auch beeinflussen. Und das Problematische an diesem Schmerzgedächtnis ist, dass die Schmerzen dann manchmal bestehen bleiben, selbst wenn die ursprüngliche Ursache, wie zum Beispiel in meinem Fall oder die akute Verletzung, abgeklungen ist. Und das heißt, viele, viele Studien zeigen, dass in den akuten, also in der im akuten Schmerz die Gewebsverletzung, also zum Beispiel der Bandscheibenvorfall oder die Entzündung oder so im Körper, im Vordergrund steht, wohingegen in chronischen Schmerzen diese Schutzfunktion, der Schmerz uns auf etwas Schlimmes vorbereitet, verloren gegangen ist und wir dann halt überempfindlicher reagieren, obwohl die Verletzung eigentlich vorbei ist. Mhm. Und das ist mir ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass das natürlich nicht heißt, dass man sich das einbildet oder dass das immer der Fall ist oder dass man schwach ist. Auf gar keinen Fall. Sondern einfach nur, dass unsere Psyche und unser Körper halt total eng zusammenarbeitet. Und diese Verbindung manchmal bei chronischen Patienten runterreguliert ist und nicht mehr so gut funktioniert. Und deshalb die Schmerzen bestehen bleiben, was eigentlich aber auch eine gute Nachricht ist, weil das heißt, wir können etwas tun.
Mhm. Ist es nicht auch so beim Schmerzgedächtnis ähnlich wie bei Trauma? Man hat bei Menschen mit frühkindlichem Trauma, kann man feststellen, dass die Amygdala, also der Rauchmelder in unserem Gehirn, eher so ein bisschen zu groß ist. Im Gegensatz zum Hippocampus, der eigentlich zu klein ist, der aber dann bei Traumaintegration nachwächst, was ja auch total verrückt ist. Und ist es mit dem Schmerzgedächtnis, mit der Amygdala nicht genauso, dass die praktisch auch bei ganz winzig kleinen Sachen sofort einen Riesenalarm startet im Körper?
Genau, super. Perfektes Stichwort, die Amygdala. Die Amygdala, also wenn es um das Thema Schmerzgedächtnis oder auch um das Thema Angst geht, da spielt die Amygdala ja eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und ich sage immer, man kann sie sich wie zwei Freunde vorstellen. Es gibt die Amygdala und es gibt den präfrontalen Kortex. Die Amygdala ist es sind zwei sehr unterschiedliche Freunde, weil die sehr unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben. Und die Amygdala ist super schnell, aber auch super impulsiv. Das heißt, sie reagiert auf etwas, was ihr Angst macht. In diesem Sinne auch Schmerzen, blitzschnell, also wirklich innerhalb von Millisekunden.
Was ihr Job ist, muss man sagen.
Genau, was wichtig ist, was super wichtig ist, weil das ist das, was uns vor einem Bär rettet oder wenn wir wirklich in einer akuten Gefahr sind, brauchen wir diese schnelle Amygdala. Aber das, was das Problem ist, glaube ich, ist, dass die Amygdala nicht, es kommt nicht nur darauf an, was objektiv Schmerzen oder Angst vorbereitet, sondern für die Amygdala geht es nur um das subjektive Empfinden. Und deshalb reagiert sie, bei manchen reagiert sie auf die Sicht einer Spinne, bei anderen auf einen Bär, bei anderen auf eine Menschenmasse. Und das ist auch super unterschiedlich, wie die Amygdala reagiert. Aber vor allem, und das ist, glaube ich, der Teil, der schwierig ist an der Amygdala, ist, dass sie nichts vergisst. Sie hat ein richtig gutes Gedächtnis und ist auch ein bisschen nachtragend und erinnert sich daran, wenn etwas nicht gut gelaufen ist beim letzten Mal. Und bei Patienten, die jeden Tag Schmerzen erleiden, ist natürlich ganz klar, dass die Amygdala da total sensibel geworden ist. Und wenn wir uns dann unseren anderen Freund angucken, den präfrontalen Kortex, das ist ja unser Gewissen, unser Verstand. Und der ist ja viel ruhiger und überhaupt nicht impulsiv und guckt im Prinzip, ob diese Alarmanlage der Amygdala ein Fehlalarm war oder nicht und reguliert sonst diese Sirenen runter. Das heißt, das System ist eigentlich super. Wir haben ein schnelles System und eine Kontrollzentrale. Das Problem ist aber, dass bei chronischen Patienten, genau wie du eben gesagt hast, wird die Amygdala, also erstens kommunizieren die zwei nicht mehr so gut. Das heißt, wir sind viel häufiger in dieser Hypervigilanz und werden nicht runterreguliert. Und das Zweite ist halt, dass die Amygdala mit der Zeit auch mehr Platz einnehmen kann. Also wenn sie am Anfang die Größe einer Mandel ist, kann sie manchmal irgendwann die Größe eines Golfballs einnehmen im Gehirn. Und wenn sie mehr Platz einnimmt, ist sie natürlich noch mal sensibler.
Das ist so fantastisch und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also wir haben diese Alarmanlage im Gehirn, die einzige Aufgabe hat, nämlich Stressprozesse im Körper zu starten. Also im Grunde genommen dem Körper Bescheid zu geben und zu sagen, okay, hier ist Gefahr in Verzug, lass mal abhauen oder lass mal angreifen. Ja, und das heißt, je öfter wir eine Schmerzerfahrung machen, umso hypervigilanter oder wacher wird die Amygdala und sie wächst auch noch physiologisch nach. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja total irre.
Das Gehirn ist einfach total spannend, muss man wirklich sagen.
Ja. Du hast ja dein Buch auch nicht alleine geschrieben, sozusagen, sondern mit Inspiration durch deinen Großvater, der Begründer der sogenannten positiven Psychotherapie war, ein Neurologe und auch ein Psychiater. Du bist also Teil einer großen Medizinerfamilie. Und ich finde die Geschichte, die bei dir eine Wendung brachte in deiner Leidensstory, die finde ich sehr berührend und auch sehr erzählenswürdig. Und interessanterweise habe ich mich da sehr drin wiedergefunden, was so die Arbeit in der Trauma-Integration angeht, wenn es darum geht, praktisch all unsere Anteile zu integrieren und mit an Bord zu holen. Und dein Großvater hatte da schon wunderbare Antennen dafür. Erzähl doch mal von dem Vorschlag deines Vaters und dem berühmten Brief an deine Organe.
Mein Vater, der Kinder- und Jugendpsychiater, hatte irgendwann vorgeschlagen, hat gesagt, Samira, es ist total super, dass du das ärztlich und somatisch abklärst und ich bin mir sicher, da ist etwas, aber dennoch darfst du nicht außer Acht lassen, dass jedes Symptom eine Botschaft an deinen Körper ist und du musst überlegen, was die Botschaft deines Körpers ist. Schreib doch mal einen Brief an dein Organ. Mhm. Und ich war einfach nur verblüfft, also und habe, glaube ich, gesagt, so eine Psychomethode kannst du mit deinen Patienten machen, aber nicht mit mir. Ich werde es auf gar keinen Fall machen.
Ist ja auch nicht so leicht, mit zwei Psychiatern in der Familie aufzuwachsen, nee, oder?
Ja, es sind fünf. Also zwei wäre noch gut. Genau, also man ist psychisch gut abgedeckt, was aber, glaube ich, geholfen hat, dass die Ärzte einen auch wahrgenommen haben, weil sie dachten, ich bin psychisch genug abgedeckt zu Hause. Okay. Genau, und dann hatten wir nie wieder darüber gesprochen und ein paar Wochen später hat meine Großmutter den gleichen Vorschlag gesetzt und hat gesagt, wenn dein Großvater leben würde, der war zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren ungefähr verstorben, also 10 Jahre zuvor verstorben gewesen. Und würde er mir ja gewiss ans Herz raten, dass ich mit meinen Schmerzen kommuniziere und warum ich denn nicht mal einen Brief an meine Bauchschmerzen schreibe. Mhm. Und ich war einfach total überrascht, wieso dieser Vorschlag immer wieder aufkam. War das Teil der Methode? Ich kannte die Methode ja auch, aber ich war dem noch nie über den Weg gelaufen. Und dann hatte sie mir unten in seinem alten Büro eine Kiste gezeigt, wo ein Dutzend oder mehr Briefe von alten Patienten an ihre Beschwerden waren. Also an die Bauchschmerzen, an den Brustkrebs, an den Haarausfall, an die Kopfschmerzen. Und das, was so faszinierend war, war, dass die super unterschiedlich waren. Manche waren vom Tenor total sarkastisch und andere waren total wütend. Andere waren sehr neutral. Also es war super unterschiedlich, aber alle hatten eine Sache gemeinsam und das war, dass sie für mindestens eine Sache dankbar waren. Dass sie irgendwas gelernt hatten durch diese chronische Erkrankung, was sie vorher nicht gelernt hatten, was sie in ihrem Leben jetzt umsetzen konnten. Und das fand ich schon faszinierend, weil, das hast du ja eben auch schon mal gesagt, chronische Erkrankungen nehmen einfach ganz, ganz viel Raum ein. Und deshalb umso wichtiger halt zu gucken, gibt es irgendwas, was ich davon lernen kann? Und es ist ja oft so, dass Patienten sich irgendwann mit dieser Erkrankung komplett identifizieren. Also sie sind eine Samira, die Schmerzen hat und sie sind nicht Samira, die eine Schwester ist, dass es Ärztin ist und also dass es nur noch ein Teil ist. Und das ist aber auch eine riesen, riesen Herausforderung. Genau, und dann hatte ich weiter unten in dieser Kiste gesehen, dass mein Großvater auch angefangen hatte, kurz vor seinem Tod ein Buch zu schreiben zum Thema die positive Psychotherapie und Schmerzen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe im Studium unglaublich viele spannende Dinge gelernt, die mir selbst sehr geholfen haben, mit den Schmerzen umzugehen. Unter anderem, was wir eben besprochen haben, warum habe ich jetzt plötzlich so viel Angst? Wie funktionieren Schmerzen? Was ist das Schmerzgedächtnis? Und für mich war das auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass das ein Buch ist, was nicht für den Arzt geschrieben ist, sondern für den Patient, der das eigentlich durchmacht. Aber auch, dass er versteht, was im Gehirn abläuft, weil das etwas ist, was mir immer sehr, sehr viel geholfen hat.
Ich möchte gerne, wenn ich darf, eine Stelle vorlesen aus deinem Buch.
Gerne.
Und die lautet: Chronische Schmerzen kommen häufig in Begleitung ihrer Komplizin Angst zu Besuch. Bei einem lang anhaltenden Schmerz, der sich womöglich nicht lindern lässt, bekommt man es natürlich mit der Angst zu tun. Bedrohliche Was-Wenn-Fragen drängen sich auf. Was, wenn es nie wieder aufhört? Was, wenn ich bald nicht mehr arbeiten kann? Wer chronische Schmerzen hat, der entwickelt deshalb auch mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Angststörung als ein schmerzfreier Mensch und wie in einem Teufelskreis verstärkt die Angst wiederum das Schmerzempfinden. Und da sind wir bei der berühmten Angst vor der Angst, die jeder Mensch, der mit chronischen Schmerzen zu tun hat, in- und auswendig kennt, oder?
Ja, safe. Also ich glaube, das ist ein riesen Thema. Die Angst vor der Angst und die Ungewissheit, das sind, glaube ich, etwas, wo sich jeder mit identifizieren kann. Vielleicht darf ich da ganz kurz noch was zu sagen. Also der erste Teil ist ja der Schmerz und seine Komplizen. Also der Gedanke ist, dass eine chronische Erkrankung immer kommt und die ja nicht alleine kommen, wie du eben vorgelesen hast, sondern die sind wie so ein Rudeltier, was seine Freunde mitbringt. Also, dass die chronische Erkrankung zwar kommt, aber sie bringt die Begleiterscheinungen mit, die sogenannten Komplizen. Also die Angst, das ist einer der Hauptkomplizen, das Schmerzgedächtnis, der Stress, die Ungewissheit. Und das, was spannend ist, ist, dass die am Anfang nur ein Teil der Erkrankung sind, aber mit der Zeit immer mehr Raum einnehmen und wirklich zu Hauptdarstellern werden und das ganze Leben auch in allen Aspekten so ein bisschen infiltrieren. Also wenn du mich zum Beispiel gefragt hättest, was ist das Schlimmste an einer chronischen Erkrankung, hätte ich zum Höhepunkt der Schmerzen gesagt, die Ungewissheit und nicht die täglichen Schmerzen. Also das muss man sich ja mal vorstellen, dass das für mich schlimmer war als die täglichen Schmerzen. Und das ist leider etwas, was vielen Patienten so geht. Und damit auch diese Angst vor der Angst, nicht zu wissen, wie ist es morgen, wie ist es in 2 Stunden, wie wird mein restliches Leben aussehen. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die viele haben. Und das zeigt sich auch im Gehirn. Also es wurde ein ganz, ganz spannendes Experiment durchgeführt, wo man eine Riesengruppe von Arbeitern ganz viel Lärm ausgesetzt hat. Und man hat vorher ihre Stresssymptome mal gemessen, so mit Blutdruck und die Vitalparameter etc. Und hat dann diese Gruppe aufgeteilt in eine Gruppe, die einen Button hatten, also so ein, wo sie einfach sagen konnten, okay, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr.
So ein Buzzer praktisch. Ne?
So ein Buzzer, genau, das ist das Wort. Und die andere Gruppe hatte diesen Buzzer halt nicht. Und dann hat man 2 Wochen später nochmal kontrolliert, also wie das der Effekt auf den Körper der Menschen ist. Und es war total spannend, weil die Gruppe, die diesen Buzzer hatte, hatte viel weniger Stresssymptome als die Gruppe, die es nicht hatte. Und als man dann geschaut hat, wie oft die diesen Buzzer benutzt haben, war die Antwort 0. Also sie haben ihn kein einziges Mal benutzt, aber dieses Gefühl zu wissen, ich kann ihn benutzen, ich kann es enden oder die Periodenschmerzen enden morgen oder der gebrochene Fuß ist bald vorbei. Also diese Gewissheit, dass etwas limitiert ist und limitierte Schmerzen macht, da können wir das viel besser aushalten.
Das ist so interessant, weil es ja im Grunde genommen bei, also wenn ich jetzt den Link zur Psyche schlage und ich bin ja mein Herzensthema ist ja das Thema Trauma, Traumafolgen, also diese stark dysregulierten Zustände des Nervensystems. Und wenn wir so von Emotionen weggespült werden, dann ist ja auch genau dasselbe die große Angst. Was, wenn das nie, diese Traurigkeit oder diese Einsamkeit, was, wenn das niemals aufhört? Und diese Frage macht es natürlich unerträglich.
Ja. Ja. Und die kann einem auch keiner beantworten.
Ja.
Egal wie nett der Arzt ist, auch wenn er sich eine Stunde nimmt, was ja in dem aktuellen System fast nie die Möglichkeit besteht, aber das ist halt das, was, glaube ich, schwierig ist, dass wir nie, keiner kann einem diese Frage beantworten.
Und was sicherlich auch, das hast du ja auch eingangs schon geschildert, man kann sich das ungefähr vorstellen, wir haben jetzt nur ganz, ganz kurz über deine 2,5 Jahre gesprochen und du hast ein bisschen was erwähnt, was die Ernährung angeht. Chronische Schmerzen und dieses immer sensibler werdende Schmerzempfinden machen das Leben ja auch immer enger, weil man ja in unglaubliche Vermeidungsstrategien gibt. Und du bist ja immer noch ein super junger Mensch. Wie war denn dein Leben? Also ist dein Wirkungsfeld auch immer kleiner geworden?
Klar, also bei mir zu meinem Höhepunkt der Schmerzen habe ich die Schmerzen gesehen, also hatte ich Schmerzen, wenn ich den Löffel gesehen habe. Das heißt, das Schmerzgedächtnis war so hochreguliert, dass wirklich nur die Sicht des Löffels, ohne dass ich was gegessen habe, schon Schmerzen in mir hervorgerufen hat. Und mir war das, glaube ich, gar nicht bewusst, wie sehr so eine chronische Erkrankung auch das soziale Leben natürlich beeinträchtigt. Also was für eine große Rolle ja auch Essen spielt. Oder also so diese leichten Dinge, diese natürlichen Dinge des Lebens sind sehr eingeschränkt. Und langsam fängt man natürlich auch an, sich zurückzuziehen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als ich krank war, war ich gerade im Training für einen Halbmarathon und habe total viel Sport gemacht. Und das hat sich natürlich sehr, sehr eingeschränkt, was ich noch tun konnte, weil ich ja auch so wenig gegessen habe und dann auch diese große Angst vor dem Essen entwickelt habe. Und natürlich kommt man dann halt in Vermeidungsstrategien. Also meine Vermeidungsstrategie, und das ist ja die Lösung, wie man mit dem Schmerzgedächtnis umgeht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber man kann ja entweder in die Konfrontation des Schmerzes gehen oder in die Vermeidung. Und wie du ganz richtig gesagt hast, geht man fast immer in die Vermeidung. Und weil das die Vermeidung kurzfristig natürlich viel leichter ist. Aber dann vermeidet man alles, was potenziell Schmerzen tun könnte. Und dann hat man irgendwann diese Angst vor der Bewegung, vermeidet es weiter und dann zieht man sich zurück und wird inaktiver, depressiv. Und dann kommt es natürlich dazu, auch dass der Körper manchmal so in so Fehlstellungen geraten kann, dass die Muskulatur sich natürlich daran gewöhnt und bei so orthopädischen Problematiken. Also mein Leben hat das schon sehr beeinträchtigt und ich muss sagen, dass mein Umfeld auch aber trotzdem sehr geholfen hat, auch wenn sie es nicht komplett verstehen konnten, die Armen.
Ich finde das so fantastisch, dass du deine Geschichte teilst. Ich finde diese Folge wirklich enorm wichtig, vielleicht aber auch deswegen, weil ich auch Menschen in meinem Umfeld habe, auch Menschen, die mir sehr nahe stehen, die über lange Zeiträume mit chronischen, sehr starken Schmerzen zu tun hatten. Und ich weiß einfach nicht aus eigener Erfahrung, zumindest nicht körperlich, aber doch psychisch, dass das eben so ein Wahnsinnsleidensdruck ist, den tatsächlich viele Menschen dann auch irgendwann nicht mehr nachvollziehen können. Jetzt hattest du das große Glück, du hattest ein Umfeld, das da mitgegangen ist, also nicht schon genervt irgendwie die Augen verdreht hat, wenn du gesagt hast, das kann ich nicht essen und das ist schwierig für mich und da kann ich leider nicht dran teilhaben. Aber hast du auch andere Erfahrungen gemacht von Menschen, die kein Verständnis dafür hatten?
Klar, man muss natürlich jetzt dazu sagen, dass so eine chronische Erkrankung einfach richtig viel Raum einnimmt. Also wenn man sich das jetzt in der Familie vorstellt oder das kann man genauso auf Freunde beziehen, dann ist es am Anfang ein Gesprächsthema und wurde zum Ende hin Teil jedes Gesprächsthemas. Und das nervt natürlich, muss man einfach fairerweise sagen. Und das nervt die Leute auch um einen herum, weil ich sage immer, der Schmerz wurde wie zu einem eigenständigen Familienmitglied und er hat sich nicht irgendeinen Sessel ausgesucht, sondern den Chefsessel. Und er war wirklich in jedem Gespräch Teil. Und man sagt ja, in der Psychologie gibt's ja den Begriff die Schattenkinder, also dass zum Beispiel, wenn ein Kind Krebs hat, die Geschwisterkinder oft so so nach außen gedrückt werden, beziehungsweise gar nicht extra, aber dass die Aufmerksamkeit natürlich auf dem kranken oder auf dem akut kranken Kind besteht. Und das kann man bei chronischen Erkrankungen auch auf seine Eltern oder auf sein Umfeld beziehen. Das natürlich so wie in der Physik, die Gleichung weiter zu halten, wenn ein Element mehr Gewicht einnimmt, dann müssen die anderen weniger Gewicht einnehmen. Und das heißt, es war immer akuter, was die Schmerzen angegangen hat, als vielleicht die Probleme der anderen. Und da muss man ganz doll aufpassen, weil das ist als Angehöriger auch richtig, richtig schwierig. Und die suchen sich ja ganz selten nur Hilfe. Also man weiß mittlerweile, dass die Angehörigen 4-mal häufiger an einer Depression leiden als die normale Gesellschaft. Und das sind richtig, richtig hohe Zahlen, wenn man sich das überlegt. Und da muss man auch aufpassen, dass die auch ihren Raum haben, um für sich zu sorgen.
Du widmest dich in deinem Buch auch ausgiebig dem Thema Stress, denn gerade emotionaler Stress spielt bei chronischen Erkrankungen natürlich eine enorme Rolle. Du hast auch gerade schon von der Muskulatur gesprochen. Klar, wenn wir dauerhaft über lange Zeiträume hoch angespannt sind, dann kommt der Muskeltonus ja auch in der Nacht nicht runter. Und ich würde gerne mal kurz einen Blick werfen auf diese Stressskala, die du zitierst aus dem Jahr 1967, wo zwei Psychiater namens Thomas Holmes und Richard Rea erforscht haben, welche Ereignisse für uns Menschen denn besonders stressvoll sind. Und da ist auf Platz 1 Tod zum Beispiel des Ehepartners oder Scheidung, Trennung auf Platz 3. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Pensionierung auf Platz 10, Weihnachten auf Platz 42. Mhm. Das finde ich auch, ich auch spannend. Das
ist überraschend, ne?
Ja, total. Mhm. Obwohl irgendwie auch nicht. Mhm.
Ja.
Genau. Welche Rolle spielte denn Stress für dich und wann fingst du an, in deiner Geschichte zu begreifen, ich muss mich jetzt und darf mich jetzt mehr auch meinem parasympathischen Nervensystem widmen, wenn ich in eine Heilung einsteigen möchte?
Also zum Thema Stress muss man ja erstmal sagen, ich liebe dieses Zitat von Paracelsus, wo er sagt, dass die Dosis macht das Gift, weil Stress absolut an sich nichts Schlechtes ist,
genau,
sondern auch was, also Überlebenswichtiges. Wir brauchen ein gewisses Maß an Stress. Es gibt ja dieses Eustress und Distress. Nur wir sollten nicht zu wenig oder zu viel davon haben. Und Stress kennt ja jeder und ist auch an sich nichts Schlimmes, nur die Dauer macht es aus und die Intensivität. Und ich glaube, für chronische Patienten, die ja auch die normalen Stressor des Lebens haben, finanzielle Mittel, Beziehungen, also schwierige Beziehungen und, Arbeit und Beruf, haben die halt zusätzlich noch diesen Stressor von der chronischen Erkrankung, die einfach ganz viel Raum einnimmt. Und ich nehme ja gern das Beispiel davon mit den Rädern, also dass ein Auto 4 Räder hat und man kann manchmal mit 3 Rädern fahren, aber wenn man halt eine chronische Erkrankung hat und Stress und chronische Erkrankung, dann fährt man irgendwann nur noch mit 2 Rädern und das ist halt schwierig auf lange Dauer durchzuhalten. Und deshalb ist es aber auch, deshalb spannend auch, was du jetzt gesagt hast mit diesem Experiment, weil das, was ja da interessant ist, ist, dass das ja überall auf der Welt mit verschiedenen Ländern da angeguckt worden sind und die doch dennoch die gleichen Stressoren waren, egal ob jetzt in Japan, in der USA oder in Holland, und dass halt auch positive Dinge langfristig ein Stressfaktor sein können, weil das ist ja oft, was Burnout-Patienten sagen, aber es macht mir doch alles Spaß und ich mache meine Arbeit doch so gerne und das stimmt auch und das, also will auch keiner in Frage stellen, aber ich glaube, das ist halt ein Riesenpunkt, dass nur weil Dinge Spaß machen, es nicht heißt, dass die nicht trotzdem auch ein Stressor sein können.
Mhm. Wann wurde dir bewusst, dass, du hast ja anfangs erzählt, dass auch nach der Operation, man kann das Dunbar-Syndrom mit einer Operation tatsächlich ganz gut behandeln, aber die Schmerzen sind ja noch geblieben. Und jetzt ist natürlich super interessant, wie hast du dich denen zugewandt und wie konntest du dich von ihnen langsam, sanft, aber doch sehr kontinuierlich trennen?
Also ich glaube, das Hauptding war ja, das Schmerzgedächtnis irgendwie abzubauen. Und es hat natürlich, ein großer Effekt war natürlich, dass die OP da schon mal eingestiegen hat. Und das war damit natürlich auch wieder so ein Hoffnungsfaktor, dass jetzt wird's wieder besser. So wie bei jedem Medikament, was man neu ausprobiert, ja auch ein bestimmter Aspekt da ist, dass man diese Hoffnung hat oder dieser Wunsch, dass das jetzt die Lösung ist. Und das gekoppelt mit dieser OP, die dann langsam diese Schmerzen etwas reduziert hat, habe ich halt auch versucht, irgendwie dieses hochregulierte Schmerzgedächtnis langsam anzugehen, also das zu konfrontieren durch das langsame Essen, was mir auch Schmerzen bereitet hat, teilweise auch durch eine Verhaltenstherapie, die ich dabei gemacht habe, als ich schon noch vor der OP die Schmerzen hatte.
Also eine Desensibilisierung praktisch.
Genau, also dass man den Körper so ein bisschen dran gewöhnt und dass man halt den auch konfrontiert. Und ich habe einen Brief an mein Organ geschrieben. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ich würde nie unterschreiben, dass das jetzt die Schmerzen wegmacht. Auf gar keinen Fall. Das ist aber auch nicht das Ziel des Briefes gewesen, dass man einen Brief schreibt und dann die Schmerzen weg sind. Aber dass man aus der Vogelsperspektive einen Schritt zurücknimmt und die Erkrankung als Ganzes sieht. Und ich habe ja diesen Brief eigentlich nur geschrieben, um meinem Vater und der Rest der Familie zu zeigen, dass das unnötig ist und nichts bringt. Und habe dann aber realisiert, wie schwierig es ist, einen Schritt zurückzunehmen und etwas zu reflektieren, was einem so viel Beschwerden macht. Und das hat mir richtig gut getan. Also ich hatte das vorhin vergessen. In dieser Kiste hatte ich gesehen, dass mein Großvater eine Vorlage geschrieben hatte, wie man so einen Brief schreiben kann. Und da gibt es 3 Adressaten. Den Kopf für den Intellekt, den Bauch für die Gefühls-, Angst- und Emotionswelt und die Füße für die Handlungsfähigkeit.
Mhm.
weil alle drei Elemente immer in jeder chronischen Erkrankung beeinträchtigt sind. Und das war total spannend, sich halt mit dieser Frage zu konfrontieren, wie gehe ich auf diese drei Ebenen nochmal ein und ja, wie schreibe ich so einen Brief? Also zum Beispiel, ich hatte jetzt in dem Buch sind ja hinten auch ein paar Briefe von anderen Patienten und eine Patientin schreibt ganz interessant einen Brief an ihre Migräne. Und ich fand das sehr spannend, weil sie sagt, der Gedanke, dass du gar nicht mehr da bist, macht mir Angst. Denn du sagst für mich Nein, wenn ich es nicht kann. Wenn ich etwas nicht schaffe oder mich etwas nicht traue. Manchmal fühle ich mich erleichtert, wenn du da bist, weil ich dann nicht mehr muss. Und trotz der pochenden Schmerzen fühle ich mich erleichtert, weil es keine Verpflichtungen mehr gibt, wenn du da bist. Ich wäre gerne so mutig wie du.
Boah, da kommen die Tränen.
Ja, und ich finde das total spannend, weil das zeigt halt nochmal eine ganz andere Seite von der Erkrankung. Und ich will damit nicht sagen, dass eine Erkrankung nicht schwierig, herausfordernd, bescheuert und wirklich einen an die Grenzen treibt. Auf gar keinen Fall. Nur ich glaube, dass so ein Brief halt nochmal ein Perspektivenwechsel ist. Zu sagen, ja, die Erkrankung ist bescheuert, doof, herausfordernd, komplex etc., aber ich habe auch was gelernt und ich habe unglaublich viel auch dadurch gelernt, muss ich sagen.
Und das ist ja, es hat mich so krass getroffen jetzt, als du es vorgelesen hast, weil es gibt ja auch diesen schönen Satz, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört sie nicht.
Wie schön.
Ja, das ja häufig auch bei chronischen Krankheiten, ich glaube Migräne ist ein Klassiker tatsächlich, Schmerzen sicherlich auch, wenn es keine somatischen Gründe gibt, die man findet, dass irgendetwas ganz gewaltig in Disbalance geraten ist, psychisch, seelisch, emotional, mental, was auch immer. Aber dadurch, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen von ihrem Körper so abgespalten sind, habe ich ja mit Peter Wohlleben auch drüber gesprochen vor 2 Wochen hier im Podcast, dass wir diesen hohen Stress, in dem wir teilweise Tag ein, Tag aus leben, und ich spreche jetzt nicht von Stressmomenten, sondern wirklich von chronischem Hochstress, dass wir diesen Stress gar nicht wahrnehmen im Körper. Und wenn uns dann eine Migräne ausnockt, dann haben wir doch zumindest einen Grund, mal 2 Tage zu Hause zu bleiben. Und das ist ja gleichermaßen eine brillante Strategie vom Körper und gleichzeitig natürlich wahnsinnig traurig.
Ja, dass man das braucht, um sich dahinter zu verstecken. Ich habe das, glaube ich, auch schon so oft genutzt und war glücklich, dass ich aus Verpflichtungen rausgekommen bin, weil die Schmerzen da waren. Und das ist aber auch sehr, sehr schwierig, sich abzugrenzen. Und wenn man die Schmerzen hat, dann ist das eine Möglichkeit. Nicht, dass das chronische Patienten extra machen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass dieses Element mit Körper und Psyche und dass die zusammenhängen einfach so wichtig ist. Und ich wünschte, dass wir das noch mehr verstehen, weil Platon hat schon vor Jahrhunderten gesagt, der größte Fehler in der Behandlung von Erkrankungen ist, dass es einen Arzt für den Körper und einen Arzt für die Seele gibt, wobei die eigentlich nicht voneinander zu trennen sind. Und das ist so wahr heute wie vor vielen Jahren. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurückkommen. Also die Ärzte müssen sensibler darauf sein. Aber psychosomatische Diagnosen sollten auch nicht etwas sein, was man einfach nur herausgibt, weil man nicht weiter gucken will oder weil man einfach nicht sich sicher ist, sondern sollte nicht der 5. Platz sein, sondern das ist auch eine wichtige Diagnose. Und da sind wir aber noch weit weg von.
Ich weiß, ich habe vor fast genau einem Jahr hier ein Gespräch gehabt mit der Dr. Dorothea Schleicher-Brückel und die hat gesagt, wir müssen wieder lernen, uns zu erlauben, krank zu sein. Und
spannend.
Ich glaube, da habe ich die Geschichte schon geteilt. Ich weiß, dass zum Beispiel in der Corona-Zeit für mich ein positiver Corona-Test eine totale Entlastung war, weil ich dachte, jetzt habe ich es rot auf weiß, dass ich zu Hause bleiben muss. Jetzt darf ich nicht mehr rausgehen. Da merkt man doch, wie gaga wir alle programmiert sind. Ne? Wir haben überhaupt nicht mehr dieses Gefühl, okay, ich fühle mich scheiße, ich bleibe zu Hause. Sondern, ja, aber fühle ich mich denn scheiße genug, um zu Hause zu bleiben? Oder stelle ich mich nicht doch ein bisschen an? Wie ist denn das in deiner Generation? Ich bin ja ein paar Jährchen älter.
Also das ist, glaube ich, sehr ähnlich. Gerade auch in einem Beruf, also in dem Arztberuf, wo man immer das Gefühl hat, dass man dann auch die anderen im Stich lässt und dass man natürlich auch Patiententermine hat und dass man ja auch verantwortlich ist, ist es, glaube ich, schon sehr schwierig, einfach zu Hause zu bleiben. Und man sucht immer einen Grund. Und mein Vater hat immer gesagt, es gibt drei große Fehler, die wir machen. Man hat zum Beispiel Kopfschmerzen, also man hat ein Symptom. Man nimmt direkt eine Tablette, also man sucht eine ganz schnelle, kurzfristige Lösung und dann geht's weiter im Hamsterrad. Weil man, man ärgert sich. Man ärgert sich, dass man ein Symptom hat, nimmt die Tablette und dann geht's weiter. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass wenn ich jetzt einmal Kopfschmerzen habe, ich direkt auf Symptomsuche, Ursachensuche gehe und überlege, was die Psyche mir sagen will. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn ich merke, dass ich jede 2 Tage Kopfschmerzen habe, dann muss ich überlegen, ob das eine kleine Botschaft sein kann. Also ich plädiere hier nicht für zum Arzt rennen wegen jedem Knicks und Knacks, auf gar keinen Fall, aber dass wir einfach wieder mehr in Verbindung sind mit unserem eigenen Körper, also dass Körper und Psyche einfach noch mehr wieder zusammenarbeiten und nicht als so getrennte, fragmentierte Elemente gesehen werden.
Mhm. Jetzt hattest du ja eine organische Diagnose mit dem Dunbar-Syndrom. Würdest du trotzdem sagen, dass dein Körper eine Botschaft für dich hatte?
Safe. Also in meinem Brief sage ich immer, dass die Schmerzen, also das ist ja auch das, was spannend ist, dass man immer als Patient sagt, also das hast du vielleicht vorhin gemerkt, ich habe gesagt, dass meine Schmerzen ganz plötzlich kamen. Aber oft kriegt man doch eine Botschaft. Natürlich gibt es Erkrankungen, die kommen wirklich ganz, ganz plötzlich. Aber viele Erkrankungen kündigen sich an. Und auch meine hat sich langsam angekündigt durch immer wieder so leichte Bauchschmerzen und Lebensmittelunverträglichkeiten und, bis sie dann halt irgendwann da war und an der Tür geklopft hat und ich sie nicht mehr loswerden konnte und sie einfach ins Haus gekommen ist und meine Mitbewohner dann mir auch nicht mehr so viel Raum gegeben haben, Nein zu sagen. Und ich glaube, dass die Botschaft meines Körpers war, das Tempo zu reduzieren. Also ich hatte mit Sicherheit mein Großvater spricht ja immer über diese 4 Elemente, das Balance-Modell, dass man alle Elemente in seinem Leben haben muss. Ich hatte mit Sicherheit all diese Elemente, aber die Dosierung war einfach zu viel. Die Kombination aus dem Medizinstudium, den Hochleistungssport, meinen eigenen Ehrgeiz an mich selbst und das war einfach wahrscheinlich zu viel. Und das war wie so eine Bremse und beschreibe es immer als das piepende Licht, was mir gesagt hat, ich soll mein Auto auffüllen. Und irgendwann kam es zum Stehen und dann erst habe ich realisiert, dass es da ist und ich es nicht so schnell loswerde.
Also im Grunde genommen die externe Amygdala, die haben wir schon nicht wahrgenommen, bis sie dann lauter werden musste.
Genau, und das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen, dass wir halt, das ist ja nicht nur in Erkrankungen, dass die Körper und Psyche zusammenhängen und miteinander sprechen, sondern generell müssen wir einfach ein besseres Verständnis für unseren Körper entwickeln, dass wir diese Gefühle auch, diese leichten, sensiblen Signale schon erkennen können.
Also die Ansätze deines Großvaters, in die du ja auch in dem Buch ganz tief eintauchst, die ganz wunderbar sind, weil sie einfach sehr humanistisch sind und überhaupt nicht aus dieser Machen-wir-mal-weg-Ecke kommen, sondern wirklich ein tiefes Verständnis auch für uns Menschen vermittelt. Die 4 Säulen sind das dann praktisch Körper, Sinne, Leistung, Verstand, Kontakt, Tradition und Zukunft und Fantasie?
Genau.
Welche Rolle spielte denn deine schmerzfreie Zukunft für dich in deiner Vorstellung?
Das war der Wunsch. Das war die große Hoffnung, der große Wunsch, aber auch die Angst, dass es nie eintritt. Und das war für mich, glaube ich, ganz schwierig zu akzeptieren oder dem Gedanken überhaupt Raum zu geben, dass ich, obwohl ich so jung war, wie alt war ich da? Ich war 21, als ich krank geworden bin, dass ich vielleicht nie schmerzfrei werden würde. Und das war, glaube ich, ein Gedanke, mit dem ich mich nicht gut anfreunden konnte.
Und die Frage, die du dir gestellt hast, war, wie wäre mein Leben, wenn der Schmerz immer bleiben würde?
Genau, also das ist ja diese Gedanken, die kommen ja vor allem abends ganz gerne, diese
Katastrophisierungsgedanken.
Genau, und dann ist es wie so eine Spirale und so eine Teufelsspirale, wo man sich Gedanken macht, was ist wenn und was soll ich jetzt machen und soll ich vielleicht mit dem Studium aufhören, soll ich rausgehen, ich kann doch so nicht arbeiten, was ist, wenn ich irgendwann Kinder oder Familie habe und diese Gedanken, die hören ja nicht auf und die sind natürlich wichtig, wir müssen den Raum eingeben, aber es ist sehr, sehr schwierig, damit wirklich auch Frieden zu schließen.
Ich bin nicht bekannt dafür, dass ich frage, was sind die 5 Lifehacks, mit denen du alle deine Probleme gelöst hast. Aber was würdest du sagen, zusammengefasst, was waren für dich die Parameter, die du nach der Operation, als dein Schmerzgedächtnis noch sehr aktiv war, die dir wirklich geholfen haben und wo du vielleicht auch an deinem, nicht an den Lebenssymptomen im Außen geschraubt hast, sondern wirklich etwas in deinem Lebensstil verändert hast. Also was letztendlich dann dazu führte, dass du heute schmerzfrei bist.
Also mit Sicherheit hatte ich das Glück, was die wenigsten Schmerzpatienten haben, und das ist, dass ich eine Lösung habe. Dass ich eine Lösung hatte. Und auch wenn ich nicht direkt nach der OP schmerzfrei war, dann hatte ich so noch mal eine Lösung, die viele ja nicht bekommen. Also das ist, glaube ich, ein Riesenelement, dem man natürlich auch genug Gewicht geben muss. Also es war nicht nur ein Briefschreiben an das Organ und dann waren die Schmerzen weg, sondern ich hatte halt dieses Glück, dass ich eine mechanische Reparatur auch durch die OP hatte. Der andere Aspekt war, dass ich auch die Geschwindigkeit meines Lebens so ein bisschen reduziert habe, gelernt habe.
Also Stressreduktion.
Genau, also einfach auch alles so ein bisschen zu reduzieren, zu sehen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wie kann ich mich auch abgrenzen und was sind die Wünsche anderer und wo muss ich sagen, okay, da kann ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, aber noch ein Battle, mit dem man für immer eigentlich, wo man ja alltäglich immer wieder reinkommt und nicht Leute verletzen möchte, aber auch seine eigenen Grenzen kennenlernen muss. Das war, glaube ich, jetzt ein zweiter Aspekt, also auch, aber auch und damit involviert halt dieses Gefühl, so more mindfulness, also mehr Achtsamkeit in mein Leben reinzubringen. Und was ich zum Beispiel sehr gerne durch Meditation oder Gebete auch genutzt habe, das hat mir auch nochmal geholfen, sich so zu zentrieren in dem Hier und Jetzt. Aber auch diese aktive Verhaltenstherapie, also zu sehen, wie kann ich, also diese Expositionstherapie, wie kann ich mit den Schmerzen wirklich umgehen? Und dann immer wieder zu versuchen, in die Konfrontation zu gehen und zu sagen, ich schaffe das. Und dieses positive Mindset spielt natürlich eine große Rolle. Aber wie gesagt, das ist richtig herausfordernd. Also ich will keinem, es sind bestimmt auch viele chronische Patienten, die das hören, und will keinem sagen, dass das leicht ist. Ich sage immer auch, ich bin so begeistert von dem Päckchen, was chronische Patienten tragen. Und wie, und nur weil sie es gut tragen, heißt es nicht, dass es nicht schwer ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt von der Resilienz von den Patienten, mit denen ich jetzt bis jetzt arbeiten durfte. Genau.
Super schön, dass du das sagst nochmal, weil, und da gehe ich ja auch los für, es gibt nun mal keinen schnellen Heilungsweg, Heilung ist nicht einfach, es gibt keinen Quickfix und gleichermaßen ist der Weg trotzdem so alternativlos, und gerade wenn man dann auch so eine neugierige Seele ist wie du, und du hast ja auch nicht aufgegeben und hast immer weiter gebuddelt und hast geforscht und hast ausprobiert und hast ja einfach nicht aufgegeben, hast dich nicht damit zufrieden gegeben, zu sagen, ja, das ist jetzt halt so, kommen Sie klar damit. Ich kenne Menschen, die haben Diagnose Multiple Sklerose und hatten aber seit 20 Jahren keinen Schub mehr, weil die einfach ihren Lebensstil so krass verändert haben durch Meditation, durch viel in der Natur sein, durch Ernährung, wenig entzündliche Ernährung und so weiter. Jeder kann die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt, und das, was du da teilst, ist einfach ja wunderbar, und auch dieses ganze Wissen, das aus deiner Familie jetzt noch in die Welt getragen wäre. Ich glaube, dein Großvater wäre auch sehr stolz auf dich.
Ja, und trotzdem muss man natürlich sagen, dass es gibt manche Leute, die alles richtig machen, die sich richtig ernähren, die zum Arzt gehen, die ihre Absolut. Medikamente ja. nehmen und trotzdem weiterhin einen ganz, ganz schwierigen Verlauf haben, und das ist unfair. Und wenn die dann, ich habe viele Patienten, die dann immer kommen und sagen, das ist so unfair, ich mache alles richtig, was sie mir gesagt haben. Und das stimmt. Und ich bin glaube ich, 10-mal oder 20-mal hingefallen und wieder aufgestanden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt nicht aufgibt und irgendwie versucht, einen Funken Hoffnung noch zu behalten, weil man weiß nie, ob dann doch irgendwie noch was, eine kleine Schraube irgendwie das ganze Gerät in nochmal verändern kann und irgendwie in Bewegung bringen kann.
Ja, und ich möchte auch noch ergänzen, und auch da ist natürlich überhaupt kein Heilversprechen drin, aber ich kenne diese Fälle auch aus meiner Arbeit mit Klienten, die mit chronischen Schmerzen kommen am ganzen Körper, wo sich dann so über die Zeit zeigt, dass, wie du schon gesagt hast, wie die Frau, die den Brief an ihre Migräne geschrieben hat, dass die Schmerzattacken, wenn die kommen, und dafür ist einfach dann ein reflektierendes Gegenüber unheimlich hilfreich, um da auf Forschungsreise zu gehen und das mal so in Verbindung zu setzen, weil da ist es tatsächlich dann häufig so, dass dieser akute Schmerzschub eine Reaktion ist auf ein emotional extrem belastendes Ereignis. Und da ist doch schon mal wahnsinnig viel gewonnen, wenn einem das klar ist. Keine Ahnung, ich hatte Kontakt mit meiner Schwiegermutter und danach hatte ich 4 Tage Migräne. Okay, dann sollte man vielleicht das Verhältnis zur Schwiegermutter mal beleuchten oder sich fragen, ob das denn sein muss, dass man einen ganzen Tag mit der verbringt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, 100%. Oder auch das, was wir vorhin im Schmerzgedächtnis besprochen haben. Wenn man das weiß, dann ist es ja nicht einfach ein Testament, dass man sagt, ich bin schwach oder ich habe mir das eingebildet, sondern nein, das ist eine Riesenchance. Ja. Auch zu sagen, ich kann da vielleicht dran kurbeln. Und natürlich werden jetzt Leute sagen, ja, aber es gibt so viele Herausforderungen, es gibt keine Therapeuten, es gibt keine Ärzte, ich finde gar keine Termine und. Aber das Wissen alleine ist schon ein Riesenaspekt, um zu wissen, hey, Amygdala, Ruhe jetzt. Ich möchte jetzt nichts von dir hören. Also zu lernen, auch mit dem Körper nochmal anders umzugehen.
Genau, den eigenen Körper zu beruhigen. Du hast wahrscheinlich kein bildgebendes Verfahren gemacht, aber es wäre natürlich mal interessant zu sehen, ob deine Amygdala sich physiologisch wieder verkleinert hat. Was glaubst du?
Ich hoffe doch, aber trotzdem bin ich immer noch, was Bauchschmerzen angeht, viel sensibler als andere Patienten. Also das ist mein Organ, wenn irgendwas passiert oder wenn ich auch Bauchschmerzen habe, wo ich viel schneller in die Angst reinkomme als mit allem anderen. Also wenn ich Kopfschmerzen habe, dann kann ich das gut einordnen und sagen, ich habe nicht genug getrunken, das ist die Wetterveränderung oder der Stress. Aber bei den Bauchschmerzen, da kann ich einfach nicht so gut das abschalten. Da gehe ich direkt in diese Spirale mit, oh Gott, was ist, wenn das jetzt bleibt? Oh, was ist? Genau, also das ist spannend und das braucht ganz lange Zeit.
Jetzt bist du auch noch aktuell als Assistenzärztin in der Notaufnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das heißt, du setzt die Familientradition fort.
Also es ist noch nicht ganz klar. Ich bin ja immer noch zwischen der Kinderheilkunde und der Kinder- und Jugendpsychiatrie und das sind beides ganz, ganz, ganz spannende Fächer und genau jetzt seit 2 Monaten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ja, mal sehen, in welche Richtung es geht, aber das Thema ist einfach ein sehr, sehr akutes und es gibt unglaublich viel Bedarf.
Ich danke dir so sehr, du bist so ein junger Mensch, ich bin schwer beeindruckt, du leistest eine tolle Pioniersarbeit genau da, wo sie gebraucht wird. Samira Pezeshkian hat mit ihrem Großvater posthum, Professor Dr. Nosrat Pezeshkian, das Buch geschrieben, Der Schmerz und seine Komplizen, Resilienz bei chronischen Krankheiten. Ich verlinke dieses Buch natürlich hier in den Shownotes, bin gespannt, was wir von dir noch hören. Und wenn du vielleicht in 30 Jahren oder in 20 den Medizin-Nobelpreis bekommst, dann freue ich mich ganz besonders mit dir und erinnere mich an diesen Tag. Wer weiß?
Ich glaube nicht, aber
ist doch eine schöne Zukunftsvision.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Samira, alles Gute für dich.
Tschüss.
Und natürlich zum Schluss mein großer Dank an euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr überhaupt offen seid für diese unglaublich faszinierenden Themen. Ich weiß, für diese Woche war eigentlich der liebe Leo vom Humans Are Happy Podcast angekündigt. Da hat es einen kleinen Dreher bei mir im Gehirn gegeben. Ihr müsst aber auf Leo nicht verzichten, denn der kommt natürlich passend zum Valentinstag am nächsten Freitag. Wir tauschen uns ein bisschen aus über die Liebe. Liebe. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und bleibt stets neugierig. Ciao.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.